Ja, auch ich möchte euch alle ganz herzlich zu dieser Stunde begrüßen. Und ich hoffe, wir sind nicht gekommen, um einen Menschen zu hören, sondern wie uns eben gesungen wurde, der Geist Gottes, er möchte zu uns reden. Und es war mir so wertvoll, wie gesungen wurde, dass wir unsere Augen öffnen sollen. Dass wir unsere Ohren öffnen sollen, dass wir unseren Mund öffnen sollen und dass wir unser Herz öffnen sollen. Was es doch in dieser Stunde auch so sein möchte. Als Einleitungswort oder als zur Wortbetrachtung wollen wir den 119. Psalm aufschlagen und dort den 11. Vers lesen. Psalm 119, Vers 11. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Dieser 119. Psalm, er wird auch das goldene ABC genannt. Das goldene Alphabet, weil es sich hierbei um eine Ansammlung von Versen handelt. Und zwar sind sie alphabetisch geordnet. Ich habe es als Kind nicht verstanden, ich habe das nicht gesehen, aber es handelt sich um das hebräische Alphabet. Und von jedem Buchstaben, von jedem der 22 Buchstaben gibt es 8 Verse. Und so fangen zum Beispiel im Hebräischen die ersten 8 Verse mit dem Buchstaben Aleph an. Die zweiten mit Beth und so weiter. Und man nimmt an, dass David der Verfasser dieses Psalmes ist und dass er sich nicht hingesetzt hat und den vielleicht über Nacht geschrieben hat, sondern man nimmt an, dass er sein Leben lang an diesem Psalm geschrieben hat. Und immer wenn ihm etwas wieder auf dem Herzen war, hat er es hinzugefügt, denn es gibt auch Verse, die beziehen sich auf junge Leute, auf die Jugend. Und dann gibt es auch Verse, die beziehen sich auf Alte und auf das Ende des Lebens. Und so haben wir da sehr viel enthalten. Aber es ist, wie gesagt, eine Sammlung. Und darum können wir diesen 11. Vers auch einzeln betrachten und brauchen nicht schauen, was vielleicht davor oder danach steht, weil es keinen direkten Zusammenhang gibt. In diesem Vers fällt uns auf, da geht es um den Psalmisten und um das Wort. Statt Psalmisten will ich sagen, hier geht es um mich und das Wort. Und ja, auch wenn das eine Sammlung ist an verschiedenen Versen, so wenn wir den 119. Psalm durchlesen, merken wir doch, dass das doch ein Thema ist. Und zwar die Herrlichkeit des Wortes Gottes. Und fast alle Verse, ich habe es gestern nochmal durchgelesen, also mindestens 150 Verse davon, handeln von Gott und mir. Ich und das Gesetz, ich und die Ordnungen Gottes, ich und der Weg Gottes, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Und so hat der Psalmist immer sich gesehen und das Wort. Und ich denke, auch das kann uns schon etwas zu sagen haben. Denn wenn wir das Wort haben, dann kann es nur zu leicht geschehen, dass wir den anderen daneben stellen. Und den anderen am Wort prüfen und schauen, passt das mit dem Wort Gottes überein? Ist das so? Und dann fangen wir an, vielleicht zu beurteilen und dann vielleicht auch irgendwann mal zu verurteilen. Aber ganz anders der Psalmist. In manchen Versen lesen wir schon, dass er auch nicht mit geschlossenen Augen durch die Welt gegangen ist. Er hat schon gesehen, was um ihn herum war. Aber dann kam er immer wieder so, das Wort und ich. Und das ist doch wichtig, dass wir uns unter das Wort Gottes stellen. Dass wir schauen, was hat das Wort Gottes mir zu sagen? Was bedeutet es für mich? Und nicht unbedingt in erster Linie auf den anderen, denn was ist, wenn ich immer vergleiche und schaue, dass bei allen anderen es stimmt und letztendlich werden alle selig, nur ich nicht? Wir werden einmal Rechenschaft vor Gott ablegen müssen, vor allem für uns. Wie haben wir uns verhalten? Wie war unser Verhältnis zum Wort Gottes? Und wir sollen nicht so viel auf andere schauen. Es geht um mich und es geht um das Wort Gottes, nicht um irgendwelche Worte. Denn es wird ja auch so viel geredet und getan um uns herum. So viele Einflüsse, unter denen wir stehen. So viele Dinge, die uns begegnen. Es geht nicht darum, was irgendjemand sagt, sondern was Gott sagt. Es geht um Wort, das Wort Gottes. Und wir sehen an diesem Vers, aber auch an dem ganzen Psalm, dass das Wort für den Psalmisten etwas Köstliches war. Etwas Wichtiges, etwas Wertvolles. Und darum hat auch immer wieder, was in seinem Leben auch war, immer wieder kam er dahin, das Wort und ich. Stimmt das? Wir sind als Menschen dazu geneigt, schnell irgendwo hinzuhören. Wir sind neugierig. Manche sind neugieriger wie die andere, aber doch, auch wenn wir sagen, wir sind eigentlich keine neugierigen Menschen, so passiert es doch, dass wenn neben uns gesprochen wird, dass man mit einem Ohr so immer hinhört. Also wir sind sehr neugierig und die Frage ist dann auch immer, was machen wir mit dem Gehörten? Lassen wir das bis ins Herz dringen oder lehnen wir es ab oder wie geht man mit diesem Wort um? Und ich dachte so an Paulus in Athen. Wie er da kommt und die Griechen, die hatten viele Götter und haben da einen Platz gehabt, wo auch diesem und jenem Gott geopfert wurde. Und dann war da so eine Stelle, die war geweiht dem unbekannten Gott. Und Paulus, der nimmt es auch zum Anlass, um über diesen Gott zu sprechen und sagt, ich kenne diesen, den ihr nicht kennt. Und er zeigt ihnen, dass das Gott ist, der alles geschaffen hat. Und der gekommen ist in Gestalt seines Sohnes, um uns auch von aller Sünde frei zu machen. Und die Griechen, sie waren sehr daran interessiert. Denn es war doch mal was Neues, mal was anderes, nicht immer das Gleiche. Sie waren sehr wissbegierig und sie haben da sehr genau zugehört. Aber haben sie das Wort aufgenommen? Haben sie es in sich reingelassen, in ihr Herz. Also Menschen sind bereit, mit ihrem Ohr zu hören. Und wir müssen die Entscheidung treffen, ob wir hören und auch annehmen. Die Entscheidung, die liegt bei uns. Und es gibt Dinge, da sagt man oder da weiß man auch, da sollte man eigentlich nicht hinhören. Aber wir können entscheiden, können trotzdem hinhören und können es auch in unser Herz einlassen. Und dann gibt es Dinge, auf die sollte man unbedingt hören. Und dann gibt es Menschen, die hören entweder hin, aber sie nehmen es nicht auf. Wie diese Griechen hier in Athen. Oder aber sie hören auch gar nicht hin. Sie sagen, es interessiert mich sowieso nicht. Wie entscheiden wir? Wir öffnen unsere Herzen den Meinungen anderer, den Überzeugungen, den Gedanken anderer und dann kommen wir immer wieder zu dem Punkt, dass wir im Nachhinein feststellen, es war ein Fehler. Es war ein Fehler, weil Menschen sich irren können und fehlerhaft sind und nur einen eingeschränkten Blick haben und trotzdem Immer wieder, man baut auf das, was Menschen sagen und gesagt haben. Aber hier geht es um das Wort Gottes. Und Gott beweist einem jeden Menschen in seinem Leben und auch insgesamt, seit Christus aufgefahren ist gen Himmel, beweist Gott in der ganzen Geschichte, dass sein Wort wahr ist und dass es gilt und bis heute Gültigkeit hat und dass es nie anders sein wird, wie sein Wort sagt, sondern es wird sich immer so erfüllen, wie sein Wort gesagt hat. Und trotzdem wollen sich Menschen diesem Wort, das immer Recht hat und immer wahr ist, nicht öffnen, wollen es nicht einlassen. Es geht um das schriftliche Wort, das inspiriert ist durch den Heiligen Geist, das uns überliefert ist. Es geht um das Evangelium, es geht um die göttliche Wahrheit, es geht um die Botschaft des Heils, es geht um das Wort, das der Heilige Geist auch heute noch durch seine Boten verkündigen lässt. Was der Heilige Geist heute noch lebendig macht. Und dieses Wort, es ist ein Schwert, es ist ein Richter. Das lesen wir in Hebräer 4, Vers 12. Hebräer 4, Vers 12 heißt es so, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es Seele und Geist scheidet, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das Wort Gottes, es scheidet. Und dieses Wort Gottes, es weiß alles. Es kennt uns durch und durch. Es weiß, wie wir vor ihm stehen, und es war von Ewigkeit her gewesen. Und es wird auch in Ewigkeit sein. Und es lügt nicht. Gott kann nicht lügen. Und darum ist sein Wort auch wahr. Es ist die Wahrheit. Und darum sollte es doch auch in unserem Leben den entsprechenden Platz einnehmen. Wir wollen mal lesen, Psalm 18, Vers 31. Ja, es ist Gottes Wege sind vollkommen. Das Wort des Herrn ist geläutert. Er ist ein Schild für alle, die ihm vertrauen. Gottes Wege sind vollkommen. Und das Wort des Herrn ist geläutert. Es ist rein. Wir werden darin nichts finden, wo wir sagen, ah, das ist unwichtig oder das ist falsch oder wir haben erlebt, dass es überhaupt nicht so ist. Es ist geläutert. Es ist rein, es ist Gold, es ist wertvoll, es ist heilig, das Wort Gottes. Und es ist auch endgültig, dieses Wort Gottes. Und das, was er gesagt hat, das steht. Und das ist fest und unveränderlich. Und in dieser Welt, wo sich alles ändert und verändert, da ist es doch wichtig, dass man etwas hat, was fest ist und an dem man sich festhalten kann, das einem Halt gibt, egal wem die Umstände um einen herum sind. Dass man etwas hat, wo man sich festhalten kann und das nicht wankt und sich nicht verändert. Wenn sein Wort unveränderlich ist, dann dürfen wir es auch heute noch so nehmen, wie damals. Dann gilt es auch heute noch genauso wie damals, als Jesus es vielleicht gesagt hat. Es ist ewig und es wird auch immer gleich bleiben. Und darum brauchen wir unsere Ohren und Herzen auch nicht irgendwelchen Dingen öffnen, die vielleicht neu sind, neue Lehren, andere Lehren, weil der Herr auch in Zukunft nichts anderes bringen wird als das, was er gebracht hat. Er ist unveränderlich. würde er etwas anderes bringen, dann würde es bedeuten, dass er nicht vollkommen ist, weil er einen Fehler hat gemacht und sich korrigieren muss. Das muss Gott nicht. Gott ist heilig und er wird sich selbst gar nicht widersprechen können. Sein Wort gilt. Und darum muss er sich auch nicht korrigieren. Und wenn sein Wort gilt, dann gelten uns auch alle Verheißungen. Auch heute noch, die wir darin finden. Sie sind uns gegeben. Sie sind für uns da, dass wir uns an ihn orientieren können, dass wir daraus Kraft für uns schöpfen und Ermutigung, weil doch im Leben auch manches Schwere kommt. Und dann will Gott uns doch mit seinem Wort helfen. Er will uns trösten. Er will uns Kraft geben und stärken. Er will uns aufrichten. Und er will, dass wir uns an seinem Wort festklammern, dass wir es für wahr nehmen, auch in unserem Leben, und uns darauf berufen. Und er auch an uns offenbaren kann, dass das, was er gesagt hat, auch wirklich wahr ist. Er möchte sich verherrlichen. Es sind die Versprechen Gottes, die Zusagen Gottes, und Gott kann nicht lügen. Es bedeutet aber auch, dass alle Warnungen im Wort Gottes auch heute noch gelten. Und auch alle Ermahnungen, alle Hinweise, alle Belehrungen, die wir darin finden, sie gelten auch heute noch. Und darum können wir auch nicht einfach einen Teil weglassen, weil es uns vielleicht nicht gefällt, weil wir damit nicht einverstanden sind, weil es vielleicht nicht mit unserem Leben übereinstimmt und deshalb sagen wir einfach, das gilt nicht und schon ist wieder alles in Ordnung. Wir können das Wort auch nicht runterspielen, dass wir sagen, ja, das muss man heute nicht so genau nehmen, die Zeiten ändern sich und da muss man jetzt nicht so viel Wert darauf legen. Aber auf der anderen Seite, wir brauchen es auch nicht noch gerechter machen, wie es ist. Wir lesen gerade im Neuen Testament auch, wie die Pharisäer, denen hat es nicht ausgereicht. Das war nicht heilig genug und nicht gerecht genug und nicht vollkommen genug. Und dann haben sie den Menschen noch mehr gesagt, was sie alles machen müssen. Das sozusagen, wenn man das nicht erreicht, dann hat man immer noch das geschafft, was eigentlich notwendig ist, oder? Es gilt, was da ist, was Gott gegeben hat, vom ersten Buchstaben bis zum letzten. Es gilt für uns. Und leider gibt es doch nur zu viele Menschen, die darauf nicht hören wollen, die es nicht annehmen wollen. Also man hat eine Wahl. Man hat persönlich, ein jeder Mensch hat eine Wahl, wie er diesem Wort Gottes begegnet und wie er sich da verhält. Und der Psalmist, er hat das erkannt und dass wir das auch erkennen möchten, dass wenn wir mal alles von uns tun, das ganze Getue um uns herum und das ganze Gerede und die ganzen Aufgaben, die uns beschäftigen den ganzen Tag über, was uns begegnet und belastet und uns begegnet. Wenn wir das mal alles auf die Seite schieben, dann bleiben zwei Dinge übrig. Das Wort und ich. Und nicht ich als Leib, als Mensch, meine Seele. Und beides ist ewig. Meine Seele ist ewig. Und das Wort Gottes ist ewig. Und doch gibt es einen Unterschied. Meine Seele wurde geschaffen, aber das Wort war schon immer. Und es heißt, alles, was ist, ist durch das Wort geschaffen. Gott hat meine Seele gemacht. Ich bin durch ihn gemacht, durch das Wort. Gott hat gewollt, dass ich bin. Aber er wollte nicht nur, dass ich bin, sondern dass ich mit ihm lebe. Er wollte Gemeinschaft mit mir haben, mit meiner Seele. Und er zwingt ja niemanden. Und darum hat er uns hier auch dieses Erdenleben gegeben, dass wir diese Zeit nutzen, dass wir hier eine Entscheidung treffen. Und wir haben die Entscheidung, entweder ich verbinde mich mit diesem Wort, ich werde eins mit dem Wort, ich höre auf das Wort und ich gehorche dem Wort und werde mit dem Wort leben in alle Ewigkeit. Oder aber ich verleugne das Wort, ich stoße es ab und ich will es nicht annehmen und wir werden auf ewig getrennte Wege gehen. Und das bedeutet auf ewig verloren, verdammt in alle Ewigkeit. Lasst uns aufschlagen, Johannes Kapitel 12. Und dort den 48. Vers lesen. Jesus sagt so: Wer mich verachtet und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Ihr Lieben, dieses Wort, was uns gegeben ist, das Wort Gottes, es wird uns einmal richten. Wir werden durch dieses Wort gerichtet werden. Es wird uns, ich spreche bildlich, einmal vorgelesen werden. Es wird uns gesagt werden anhand des Wortes, was Gott von uns erwartet hat. Und dann wird unser Leben angeschaut werden, ob das damit übereinstimmt. Ihr Lieben, es wird keine Diskussionen geben. Es wird keine Abstimmungen geben und keine Beratungen, sondern bestanden oder nicht bestanden. Werden wir in die ewige Herrlichkeit eingehen, ja oder nein? Ist doch ein ernster Gedanke. Wie verhalten wir uns gegenüber dem Wort Gottes? Was ich jetzt sage, wünschte ich, dass wir verstehen, dass das keine Kritik oder so ist, sondern dass der Geist Gottes doch uns aufmerksam machen könnte. Seht, ist das Essen einer Frucht Sünde? Es ist keine Sünde. Und doch wurden Adam und Eva vertrieben. Es ging gar nicht um die Frucht. Es ging um den Ungehorsam. Seht, vor 2,5 Wochen haben wir das Wort gehört, verlasse nicht die Versammlung. Und in diesem Zusammenhang wurde gesagt, dass das Verlassen der Versammlung keine Sünde ist. Es ist gesagt worden. Aber es wurde auch erklärt. Es wurde nämlich gesagt, dass das Verlassen an sich keine Sünde ist, weil das würde bedeuten, wenn ich irgendwo umziehe, dass ich dann gesündigt habe, weil ich eine Versammlung verlassen habe und zu einer anderen gegangen bin. Und eine andere Ortsgemeinde, weil ich vielleicht umgezogen bin. Aber es wurde gesagt, dass Gott sagt, wir sollen die Versammlung nicht verlassen. Und somit ist das sehr wohl eine Sünde oder ein Ungehorsam gegen Gott. Es wurde auch gesagt, dass davor und danach manches im Herzen geschieht, wo nicht gut ist. Und dass man sich da schuldig machen kann vor Gott. Und doch hat manch einer verstanden, es ist in Ordnung, wenn man die Versammlung verlassen kann. Ich habe so darüber nachgedacht gestern und dann ist mir ein anderes Beispiel auch eingefallen. Ich erinnere mich, ich war jugendlich Und wir waren auf der Konferenz, ich weiß nicht, war es in Hamm oder Herford, und da hat Bruder Ernst Krebs eine Predigt gebracht. Und sie hatte mir viel zu sagen. Und doch sehen wir daran, dass ich mich auch noch so daran erinnere, hat es mich alles sehr erschüttert. Weil da im Nachhinein manches entstanden ist. Und diese Predigt, sie hat sogar einen Namen bekommen. Die Staubpredigt. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch davon. Und da ist man auf den Staub eingegangen, wie der Staub überall eindringt. Und wie man sich davor schützen muss, auf die Hut sein muss und so weiter. Und alles wurde genau erklärt, auch im Geistlichen angewandt. Und Menschen haben danach sich lustig gemacht, haben darüber gelacht, der hat über Staub gesprochen. Ich dachte an unseren Herrn Jesus Christus. Sie waren in Jerusalem, die Jünger sagen, schau dir diesen Tempel an. Und Jesus hat gesagt, ich werde den Tempel abreißen und in 3 Tagen wieder auferbauen. Hat Jesus das gesagt? Er hat das gesagt. Und ich kann mir vorstellen, wie die Situation ist. Jesus steht, seine Jünger um ihn, viele Leute um ihn herum, die Pharisäer sind auch da, um vielleicht ein Wort zu erhaschen, was sie gegen ihn bringen können, um zu kontrollieren, was der da alles sagt. Und habt ihr gehört? Er will den Tempel abreißen und wieder aufbauen. Das geht ja gar nicht. Ein Kulturschänder. Der Sitz unseres Glaubens will er zerstören. Ihr Lieben, als Jesus vor Gericht ist, dann wird ihm dies auch vorgelegt. Er hat gesagt, er möchte den Tempel abreißen und in 3 Tagen wieder auferbauen. Man kann doch nicht einen Satz herauspicken. Man kann doch nicht einfach irgendwas nehmen. Ist das Wort uns wertvoll? Ist es uns heilig? Mir kommen da einige Fragen. Die erste Frage: Haben wir überhaupt noch Gottesfurcht? Haben wir überhaupt noch Gottesfurcht heute? Oder wenn wir um uns herum sehen, ich denke, Menschen vor 50, 80, auch 100 Jahren, selbst wenn sie nicht an Gott geglaubt haben, so war doch noch Gottesfurcht ein bisschen da. Es ist heute ganz verloren gegangen. Die zweite Frage: Haben wir überhaupt noch Ehrfurcht vor dem Wort Gottes? Gibt es da gar keine Hemmungen mehr, dass man darüber herfallen kann? Ist es überhaupt einem gar nicht mehr bewusst, dass wir gar nicht einem Menschen zuhören, sondern dass der Geist Gottes dahinter steht und redet? Was machen wir mit dem Wort? Die dritte Frage, die sich mir dann so kommt: Was machen wir eigentlich während dem Gottesdienst? Sind wir vielleicht mit unseren Gedanken bei der schweren Woche, die war, und was wir geplant haben morgen, und was hat er gesagt? Dürfen die Versammlung verlassen. Ist keine Sünde. Oder wie läuft es? Wir müssen uns doch auf das Wort Gottes konzentrieren. Wir reden doch hier nicht über ein Lied, das im Radio läuft, oder über irgendeine Geschichte, vielleicht eine Gute-Nacht-Geschichte zum Einschlafen noch, sondern wir reden doch über das Wort Gottes, das heilig ist. Wir reden über das Wort, das uns einmal richten wird. Dieses Wort, davon hängt unsere Seligkeit ab. Davon hängt ab, wo wir einmal sein werden. Ob wir in alle Ewigkeit beim Herrn sein werden oder ob wir in alle Ewigkeit verdammt sein werden und verloren. Und wenn es darum geht, dann muss es uns doch wichtig sein. Das Wort Gottes wird uns einmal vorgelegt werden und alles, es wird gesagt werden, du hast es gehört, du hast das gehört, es wurde gesagt, Und dann werden wir vielleicht kommen und sagen, ich war so unkonzentriert von dieser schweren Woche und ich habe überhaupt keinen Kopf dafür gehabt und es tut mir leid, ich konnte das Wort Gottes nicht ausleben. Damit werden wir nicht weit kommen. Das Wort Gottes, Johannes 8, Vers 47. Jesus sagt so, wer von Gott ist, der hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht von Gott seid. Ist das vielleicht die Antwort auf manche Probleme? Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht von Gott seid. Das Wort, es wird verkündigt und die Ohren hören es, aber die Herzen nicht. Hört dein Herz das Wort. Worte ergeben Sprache. Sprache bildet sich aus Worten. Und ich merke das auch im Geschäft, wenn mittlerweile ja manche Kulturen so zusammen und dann gibt es irgendwelche Beratungen, Diskussionen und dann sitzen wir da zusammen zu fünf, zu siebt und dann werden die Beratungen auch immer intensiver und dann haben wir zwei Kroaten, auf einmal fangen die an zu zweit auf Kroatisch zu sprechen. Und wir wissen gar nicht, geht es jetzt um das Thema oder man versteht, ich verstehe die nicht. Ich weiß nicht, von was die reden. Dann ist es aber auch so, mit Englisch bin ich nicht so besonders. Anderswo meine Stärken, aber mit Sicherheit nicht im Englischen. Und doch muss ich immer wieder Englisch sprechen. Und ich verstehe es auch. Ich kann auch reden. Aber sobald es in die Tiefe geht, da verstehe ich dann auch nicht mehr. Ich will dieses Beispiel vergleichen mit Menschen, die den Gottesdienst besuchen, aber die kein Heil und Erlösung haben. Es ist manches Wissen da, weil man hört. Es wird immer wieder gesagt, es wird erzählt und man hat so ein gewisses Grundverständnis über das, um was es geht. Aber sobald es in die Tiefe geht, versteht man nicht mehr. Aber ganz anders, wenn eine Sprache die Muttersprache ist. Auch da kann es passieren, dass man das ein oder andere Wort vielleicht noch nicht gehört hat und mal nachfragen muss. Aber im Großen und Ganzen, man versteht die Sprache. 43. Vers, Jesus fragt, warum versteht ihr denn meine Sprache nicht? Gott spricht durch sein Wort und es wird nicht verstanden. Kann der Heilige Geist uns das Wort übersetzen? Haben wir Heil und Erlösung? Ist diese geistliche Sprache unsere Muttersprache, die in unserem Herzen wohnt? Dass wir das Wort verstehen können? Oder ist unser Herz voll arger Gedanken und mit anderen Dingen gefüllt? Haben wir Gottesfurcht? Denn die Gottesfurcht ist der Weisheit Anfang, heißt es. Ich möchte uns unsere Gedanken einen Schritt weiterführen. Was sagt das Wort Gottes über sich selber? Johannes 1, erstmal die Verse 1 bis 4. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dieses gemacht und ohne es ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Vers 14 noch, und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des einzig geborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und Lukas schreibt so, wie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. Durch diese Stellen, es gibt viele andere, erkennen wir, dass das Wort Christus ist. Gott selber ist, Jesus ist, das Wort. Und es haben die überliefert, also die Apostel, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren, sind mit Christus gewandelt, haben von ihm gelernt, haben ihm auch gedient und sie waren Augenzeugen von dem Wort, von der Wahrheit und dem Leben. Und es war Licht, das Licht der Menschen. Und wo das Wort Gottes ist, da ist keine Dunkelheit. Es macht Licht in unserem Herzen. Es offenbart, es zeigt und macht klar. Wir wollen auch aufschlagen, 1. Johannes 5. 1. Johannes 5. Auch eine Schriftstelle, die dies beweist, Vers 7. Denn drei sind es, die Zeugnis geben im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Wir wissen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Hier, Vater, das Wort und der Heilige Geist. Weil der Sohn das Wort ist, Christus. Der Sohn ist das Wort. Er ist die Wahrheit. Er ist die Botschaft Gottes. Die fleischgewordene Botschaft Gottes für uns Menschen. Er hat sich durch seinen Sohn und durch sein Wort offenbart. Und hat uns gezeigt, wie sehr er uns liebt. Und wie wir ihm am Herzen liegen. Vielleicht noch eine letzte Bibelstelle dazu, zu diesem Gedanken. Lasst uns aufschlagen, Offenbarung 19. Auch so ein schöner Abschnitt. 19, die Verse 11 bis 13. Dann sah ich den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit, und seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Und auf seinem Kopf sind viele Diademe, und er hatte einen Namen geschrieben, den niemand kennt außer er selbst. Er war mit einem Gewand gekleidet, das mit Blut getränkt war, und sein Name heißt das Wort Gottes. Augen wie Feuerflammen. Das alles sieht und alles offenbart und alles kennt, vor dem sich niemand verstecken kann, vor dem man nichts verstecken kann. Wir können uns manches selber vormachen, aber in Wirklichkeit hat das Wort uns getroffen und zeigt uns. Und er ist treu und wahrhaftig. Dieses Wort Gottes, es ist treu. Und Gott, er steht zu seinem Wort. Der Vater steht doch zu seinem Sohn. Der Vater steht zu seinem Wort in jeglicher Hinsicht und Beziehung. Christus, er ist das Wort und es muss in unserem Herzen leben. Es muss in uns sein. Und wenn dieser gute Schatz in unserem Herzen ist, dann werden aus diesem guten Schatz des Herzens auch gute Dinge hervorkommen. Das wird er wirken. Denn sollte Gott uns mit ihm nicht alles geben? Hat er uns mit dem Wort Gottes nicht alles gegeben, was wir brauchen? Finden wir nicht für jede Lebenslage Hilfe darin? Und für jede Empfindung, die wir fühlen? Für jede Gedanken, die uns kommen? Wir werden hier und da suchen müssen, aber wir werden immer eine Antwort im Wort Gottes finden. Auf unsere Fragen und unsere Gedanken. Er hat uns mit dem Wort, mit Christus alles gegeben. Und alles ist doch auch die Erlösung. dass wir frei werden und die ewige Herrlichkeit. Ist das uns nicht alles, was wir wollen, was wir uns wünschen? Liegt nicht das auch auf unserem Herzen? Ich empfinde es als wichtig, auch zu sagen, dass das Wort auf Griechisch Logos heißt. Und Logos, daraus hat sich unter anderem unser Wort Logik entwickelt. Oder auch logisch. Wir kennen das aus dem Sprachgebrauch, auch in der Mathematik, die Logik. Das ist das Klare, das Selbstverständliche. Logos und somit auch das Wort bedeutet das Verständige, das Verständliche, das Selbstverständliche. Und wenn das, was Gott gesagt hat, das Logische ist und das Selbstverständliche ist, was ist dann all das, was sonst geredet wird? Und was getan wird, all die Einstellungen, die man hat, die nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen, mit dem Logischen, mit dem Vernünftigen, mit dem Selbstverständlichen, mit dem Klaren, mit dem Göttlichen. Paulus, der stand mal vor Festus und hat ihm das Wort Gottes gebracht und er sagt, Festus, halt ein, du rasest ja. Und er antwortet, mein teurer Festus, ich rase nicht, sondern ich rede wahre und vernünftige Worte. Die vernünftige Worte. Petrus 2, Vers 2, 1. Petrus, seid begierig nach der vernünftigen Milch, vernünftigen lauteren Milch, als die jetzt geborenen Kindlein, auf das ihr durch dieselbe zunehmt. Das Vernünftigste, das ein Mensch tun kann, ist, sich nach dem Wort Gottes zu richten. Das Wort, dem Wort Gottes zuzuhören, es aufzunehmen, in sich einzulassen und sein Leben danach zu richten. Das ist das Vernünftigste, was ein Mensch tun kann. Danach zu leben, macht uns zu vernünftigen Menschen. Denn Gott, er ist die Vernunft. Und Kolosser 2, wollen wir mal aufschlagen, Kolosser 2, Vers 3 und 4. Oder vielleicht noch davor, Vers 2, dass ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zum ganzen Reichtum der Gewissheit, des Verständnisses um das Geheimnis Gottes, des Vaters und des Christus zu erkennen, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Also in Christus, in dem Wort, sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und wir werden auch nur Erkenntnis und Weisheit erlangen, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, wenn wir darin forschen und darin uns weiterführen lassen und zunehmen. Und dann sagt er so, das sage ich aber, damit euch niemand mit Überredungskünsten irreführt. Manche Übersetzungen, auch die alte Luther, die sagt, dass euch niemand mit unvernünftigen Reden irreführt. Und das sind unvernünftige Reden. Wenn Menschen kommen und Dinge sagen, die uns vom Wort Gottes abbringen wollen, von der Wahrheit abbringen wollen. Und wie unvernünftig ist es, wenn man die Wahrheit hört, wenn man genau weiß, wie man gerettet wird, aber nicht danach handelt. Und nicht den Weg geht und somit offenen Auges Richtung ewige Verdammnis geht. Ist das nicht das Unvernünftigste, das ein Mensch tun kann? Das Wort, es ist Wirklichkeit, es ist das Echte, das, was zählt. Nicht alles andere, was um uns ist, sondern das Wort. Und nach dem Wort werden wir auch beurteilt werden. Nicht nach dem, was Menschen gedacht und gesagt haben, sondern nach dem Wort werden wir beurteilt werden. Und darum sollen wir uns doch hier auch schon unter das Wort stellen und darauf hören, denn nichts anderes kann uns retten und uns Hilfe geben, sondern wir sind sonst verloren. Wie kommt das Wort Gottes in mein Herz? Indem ich es höre und annehme. Indem ich das Wort Gottes glaube, es für mich in Anspruch nehme, indem ich zum Herrn Jesus komme, sein Opfer anerkenne und glaube durch sein Wort, dass das, was er dafür getan hat, dass er es für mich getan hat. Und dass, wenn ich zu ihm komme, nach seinem Wort, dass er mich frei macht, dass er mich reinwäscht und dass, wenn ich mich dann nach seinem Wort richte, dass ich auf ewig selig werde und auch gerettet bin. Ihr Lieben, Jesus Christus, er zieht nicht in ein sündenbeladenes Herz, sondern ich möchte so sagen, dass wenn wir zu Gott kommen, dann schenkt er uns das Gesamtpaket. Er schenkt uns ein neues Herz, das mit ihm erfüllt ist, mit ihm, dem Wort. Ein neues Herz mit einer neuen Sprache, dass wir fähig sind, das Wort zu verstehen. Und wenn das Wort in uns ist, das Alte ist vergangen, es ist alles neu. Ein neuer Mensch, ein neues Herz, eine neue Sprache. Und dann hat man auch Verlangen zum Wort Gottes, weil es unser Leben ist. Dann hört man auf die, die das Wort verkündigen. Dann akzeptiert man das Wort, wie es ist, wie es uns überliefert ist. Und da hören wir auch auf die Stimme des Geistes Gottes, der uns persönlich anredet im Alltag. Und verdrängen ihn nicht, sondern es ist uns wichtig und köstlich und wir achten darauf. Für wen ist das Wort Gottes? Ist es für mich oder ist es nur für die anderen? Manchmal möchte man so den Eindruck gewinnen, dass es nur für die anderen immer gilt. Aber es gilt doch für mich. Das Wort Gottes, es verändert uns. Es verändert unsere Einstellung, unsere Gesinnung. Es schenkt uns Weisheit und Verständnis. Es formt uns, es gestaltet uns. Und wohl uns, wenn wir dann auch so handeln, wie die Geschwister in Beröa, Apostelgeschichte 17, Vers 11. Von denen heißt es, Kapitel 17, Vers 11, dass sie edel waren. Wir sagen klüger, weiser. Diese aber waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf und forschten täglich in den Schriften, ob es sich so verhielte. Also zwei Dinge, die da ganz wichtig sind. Einmal überhaupt die Bereitwilligkeit, das Wort aufzunehmen. Sind wir überhaupt bereit dazu, wirklich offen zu sein für das Wort, egal was da jetzt kommt und mir sagen wird, bin ich überhaupt offen davon, nicht schon verurteilen oder eigene Gedanken da haben, sondern sind wir erstmal überhaupt bereit? Wie ist unsere Grundeinstellung zum Wort? Und dann natürlich genauso wichtig, dass wir das auch prüfen. Aber nicht in Gedanken schon im Vorfeld ein Urteil darüber gesprochen, sondern dass wir doch auch wirklich uns Gedanken machen, was da jetzt gesagt wurde. Auch wenn ich das vielleicht mit diesen Worten noch nicht so gehört habe, aber ist es vielleicht nicht unbedingt eine Unwahrheit? Ist es vielleicht doch so? Oder war das jetzt gegen das Wort Gottes oder hat es eigentlich nur das bestätigt, was im Wort Gottes steht? Stimmt es mit der Heiligen Schrift überein, mit der Wahrheit, mit der Lehre Gottes? Stimmt es da überein oder nicht? Ist es gegen die Gesinnung Christi? Oder war das in die gleiche Richtung? Wenn das Wort in uns ist, dann wird es uns kostbar sein und wertvoll. Wir werden vorsichtig sein gegenüber dem Wort Gottes. Ich möchte noch einmal sagen, was ist, wenn wir etwas nicht recht verstanden haben oder so und dann gehen wir dagegen und lästern und tun und machen und es war der Geist Gottes, der geredet hatte. Wollen wir diese Schuld auf uns laden? Dass wir doch vorsichtig wären. Behalte das Wort. Der Psalmist sagt, ich behalte das Wort in meinem Herzen. Behalten kann man nur, was man hat. Das heißt, wenn wir etwas haben oder das Wort in uns haben, dann sollen wir darauf achten. Es soll uns wertvoll sein. Wir sollen es beschützen und bewahren in unserem Herzen. Und sollen vorsichtig sein, denn wenn dieses Wort uns verlässt, unser Herz, da ist einer, der unbedingt sofort rein will und reinkommen wird. Wenn das Herz nur leer ist, wir haben es vorhin gelesen bekommen, er findet das Herz leer, nicht gefüllt mit Christus, da ist er sofort drin. Diese Gelegenheit lässt er sich nicht entgehen. Und ihr Lieben, wenn wir Heil und Erlösung hatten und wir hatten das Wort in uns und wir lassen es fahren, halten es nicht wert, und es ist nicht mehr in unserem Herzen, dann stehen wir vor Gott genauso leer und nackt da, als wenn wir es nie in uns gehabt hätten. Wir haben in der Einleitung gelesen bekommen, er aber sagte, glückselig sind vielmehr die, die das Wort Gottes hören und bewahren. Das war eine interessante Situation. Ja, Jesus hat über irgendwas gesprochen und dann, da war eine Frau so ergriffen und dann kommt sie und sagt, ich sage mit meinen Worten, glückselig die Frau, die dich geboren hat. Ich sage mal Richtung Marienverehrung. Glückselig die Frau, die dich geboren hat. Und Jesus sagt, glückselig sind vielmehr die, die das Wort hören und bewahren. Das hat Maria auch getan, ja. Und sie behielt und bewahrte die Worte in ihrem Herzen. Aber du Frau, du kannst auch zu diesen Glückseligen gehören. Und wir alle können zu diesen Glückseligen gehören, zu denen, die selig werden, wenn wir das Wort Gottes hören und es in uns bewahren, in unserem Herzen. Ach, dass unser Herz doch fest darin würde, welches geschieht durch Gnade. Dass wir fest darin werden im Wort Gottes. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Ihr jungen Leute, dass ihr stark sein möchtet. Das Leben, es bringt manches mit sich. Aber dass ihr stark sein möchtet im Wort Gottes und es in euch bewahren möchtet, was auch geschieht. Denn es ist das Einzigste, was uns rettet, das Wort Gottes. Warum in unserem Herzen? Warum nicht irgendwo anders? Ich habe in den vergangenen Tagen über das Zweistromland gelesen, das ist das heutige Irak, Tigris und Euphrat. Und dieses Gebiet dazwischen, sehr fruchtbar, schon immer gewesen. Und es war ein Land, da haben mal die Babylonier gelebt. 580 haben sie dann die Israeliten nach Babylon verschleppt. Dann kamen die Perser, haben die Babylonier vertrieben, bekämpft, besiegt. Dann durften die Israeliten wieder zurück, 530 vor Christus. 330 vor Christus kam Alexander der Große, hat das hellenistische Reich, das griechische, die Weltmacht aufgerichtet. Später kamen die Römer in das Land. Ähnliches haben andere Länder auch erlebt. Aber egal, wer im Land regiert hat, er hat einen Einfluss ausgeübt. Als die Babylonier im Land waren, da wurde babylonisch gesprochen, babylonische Götter angebetet, da waren babylonische Gewohnheiten. Als die Perser kamen, war alles persisch. Dann kamen die Griechen, haben ihr Recht und ihre Gedanken und ihre Ansichten reingebracht. Und dann kamen die Römer und haben ihr's reingebracht. Ihr Lieben, dass wir begreifen möchten, unser Herz gehört nicht uns selber, sondern es gehört jemandem, denn wir sind geschaffen, wir sind Geschöpfe und wir sind Werkzeuge in der Hand irgendjemanden, entweder in der Hand Gottes oder in der Hand des Teufels. Und unser Herz ist das Königreich, oder andersrum, es gibt kein Königreich, wo so erbitterte Kämpfe geführt werden wie um unser Herz, gibt es keine. Entweder es gehört Christus oder dem Teufel, und der gibt niemals Ruhe, wenn das Herz ihm nicht gehört. Warum ist dieses Herz so wichtig? Ich werde ein paar Minuten überziehen. Wenn wir einen Finger oder ein Auge verlieren, ist es sehr tragisch. Aber wir können weiterleben. Aber ohne Herz können wir nicht leben. Das Herz, es ist das Leben. Es ist das seelisch-geistige Zentrum unseres gesamten Lebens. Hier sind unsere Empfindungen und unsere Gefühle. Hier empfinden wir Angst und Trauer. Hier empfinden wir Freude und Zufriedenheit. Hier will der Mensch. Hier plant der Mensch im Herzen. Alles wird durchs Herz gelenkt. Das Menschenherz erdenkt sich einen Weg. Oder wir lesen Apostelgeschichte, Ananias und Sapphira, was die gemacht haben. Und dann werden sie so gefragt, oder wird Ananias so gefragt, warum hast du denn diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Im Herzen werden die Entscheidungen getroffen. Im Herzen wird unser Leben gesteuert. Im Herzen finden auch andere Menschen Platz. Im Herzen lebt die Treue oder die Untreue. Die Entscheidung über Gehorsam oder Ungehorsam. Im Herzen lebt die Torheit oder die Weisheit. Nicht im Kopf. Dort lebt der Verstand. Und das eine hat mit dem anderen nicht zwingend etwas zu tun. Es gibt Menschen, die haben einen brillanten Verstand. Wie die denken, was die für Gedanken haben und wie die kombinieren können, was die gelernt haben und erfahren haben. Und doch treffen sie Entscheidungen in ihrem Leben, die größte Torheit. Weil das Wort das Vernünftige ist und die Logik ist. Und das ist, was zählt. Und wenn das Wort nicht im Herzen ist, da fehlt diese göttliche Weisheit. Und dieser Welt Weisheit ist Torheit bei Gott, heißt es. Im Herzen, da wünschen wir und hoffen wir. Da lebt unser Gewissen, das durch die Sünde abgestumpft sein kann oder das durch den Heiligen Geist wieder empfindsam gemacht werden kann. Und darum, wem das Herz gehört, dem gehört der Mensch. Und darum dieser erbitterte Kampf um dieses Schlachtfeld. Und der, der in diesem Herzen wohnt, der beeinflusst den Menschen und prägt ihn. Und wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Ich muss manches überspringen. Warum? Der Psalmist sagt, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht sündige. Lieben, das Wort Gottes bewahrt uns. Warum bewahrt es uns vor Sünde? In zweierlei Hinsicht. Einmal, weil wir im Wort genau erklärt bekommen, was gut ist und was nicht. Was wir sollen, was wir nicht sollen. Wie wir leben sollen, wie wir nicht leben sollen. Und in der Hinsicht, es formt uns, es führt uns. In der Hinsicht bewahrt uns das Wort Gottes vor Sünde. Es schenkt uns Weisheit darüber, Erkenntnis und will uns tiefer führen. Aber auch in der Hinsicht, dass Jesus Christus das Wort ist. Und wenn er in unserem Herzen lebt, dann hat da nichts anderes Platz. Und wenn wir ihn von uns gehen lassen, ihn wegschicken, weil er uns nicht mehr wichtig ist, dann wird unser Herz durch jemand anderen gefüllt. Aber wenn die Sünde in uns ist, die Sünde in uns lebt, dann können wir nicht das Wort in unseren Herzen bewahren, sondern nur, wenn das Wort in unserem Herzen ist. Möge der Herr uns doch helfen und gnädig sein. Ich will zum Schluss eine Bibelstelle noch lesen. Offenbarung 3 und wünschte, dass uns das auch wichtig sein möchte. Offenbarung 3, lass uns da erstmal Vers 8 lesen. Da wird, sagt Gott zu der Gemeinde in Philadelphia: Ich kenne deine Werke, sieh, ich habe vor dir eine offene Tür gegeben und niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Du hast mein Wort bewahrt, egal was war, du hast mein Wort bewahrt. Und dann Vers 11, siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast. Liebe Seele, wenn das Wort in dir lebendig ist, halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nimmt. Der Herr helfe uns und schenke uns Gnade dazu. Amen.